Also dieses mütterliche Prinzip ist die Basis der gesamten Gesellschaft. Und das geht so weit, zum Beispiel die Minangkabau, matriarchale Kultur auf Sumatra, da heißt es, dass derjenige Mann wird der Sprecher des Clans, der ist wie eine gute Mutter. Und da sieht man schon, dass das Ganze ein ganz anderes Bild von Männlichkeit dann transportiert, als wir in unserem patriarchalen System mit dieser oft ja sehr toxischen Männlichkeit, die wir da erleben. Also da steckt eine ganz große Dimension drinnen, auch für unsere Jetztzeit, weil uns diese Kulturen einfach zeigen, wie könnte eine zukunftsfähige, eine friedliche, eine enkeltaugliche, wie man das bezeichnen will, Gesellschaft, wie könnte die aussehen? Also wir müssen es nicht neu erfinden, sondern matriarchale Kulturen leben uns das seit Jahrtausenden vor.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Ich habe den Film Barbie gesehen. Nicht aktuell, der Film ist ja schon vor einiger Zeit rausgekommen. Und trotzdem beschäftigt uns Barbie hier in der SN-Redaktion immer noch. Zum einen, weil wir natürlich über die Oscar-Nominierungen und die Verleihung berichten. Zum anderen, weil uns den Frauen in der Redaktion vor allem der Film auf die unterschiedlichsten Ebenen erreicht hat. Das geht sogar so weit, dass er den Anstoß für unser Überthema am diesjährigen Internationalen Frauentag gegeben hat. Und für diese Folge hier. Ich frage mich, wäre eine Welt, in der die Frauen regieren, in der alles irgendwie ziemlich umgekehrt läuft, eine bessere? Was müsste sich ändern, um das zu erreichen? Und gab es in der Vergangenheit vielleicht schon Kulturen, die das Matriarchat, wie es heißt, betrieben haben? Diese Fragen kann mir hoffentlich Renate Fuchs-Haberl diesmal beantworten. Sie ist Matriarchatsreferentin und heute bei mir in der Folge zu Gast. Damit sind wir also zurück mit einer neuen Podcast-Folge am Internationalen Frauentag. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stefanie Wagner und ich heiße euch herzlich willkommen. Und herzlich willkommen heiße ich auch dich, Renate. Schön, ja, dass danke. Du da bist.
Danke für die Einladung.
Du referierst und forschst auch ein bisschen über das Matriarchat. Wenn ich jetzt ganz ahnungslos in die Welt schaue, würde ich sagen, auf den ersten Blick gibt es da nicht wirklich was zu erforschen oder darüber zu referieren.
Doch, das gibt es glücklicherweise, weil schon viele Frauen und auch einige Männer sich seit den letzten Jahrzehnten intensiv mit dem Thema der matriarchalen Kulturen beschäftigt haben. Allen voran ist es die Dr. Heide Göttner-Abendroth, bei der ich mein Matriarchatsstudium gemacht habe. Und die hat sich über Jahrzehnte mit den noch lebenden matriarchalen Kulturen, aber auch vor mit der Ethnologie, was dahingehend über die Jahrhunderte von den matriarchalen Kulturen dokumentiert worden ist, beschäftigt. Und da gibt es einen reichen Fundus an Büchern, an Informationen, an Filmen über matriarchalen Kulturen. Und das ist so meine Hauptaufgabe, dass ich über das, was eben die Frauen und die Männer vor mir zu dieser Thematik bereits erforscht haben, dass ich dies weiter in die Welt hinaustrug.
Gleich einmal am Anfang, dass wir das klären. Was ist eigentlich die Definition von Matriarchat?
Ja, sehr wichtige Frage, ein wichtiger Punkt, weil in unserer Kultur ist es sehr verbreitet, dass matriarchale Kulturen mit der Frauenherrschaft in Verbindung gebracht werden. Das hat in unserem patriarchalen System wirklich, ja, das ist eine Absicht bis zu einem gewissen Maß und zum Teil ist es einfach auch Unwissenheit von den Menschen her. Das ist das, was die Ethnologie festgestellt hat. Die haben nach der Frauenherrschaft gesucht, weil sie Matriarchat auch mit Frauenherrschaft verbunden haben und haben aber die nicht gefunden in diesen Kulturen. Und dann hat es in der Schlussfolgerung geheißen, es würde keine Matriarchate geben. Die Matriarchate gibt es aber schon, nur die Frauenherrschaft gibt es nicht. Und das kann man am Wort Matriarchat schon ablesen, weil im Matriarchat steckt das griechische Wort Arche drinnen. Und dieses Arche, das haben wir im Patriarchat und das haben wir im Matriarchat. Im Patriarchat erleben wir es momentan als die Herrschaft von sehr wenigen, sehr mächtigen Männern, die mit ihren Konzernen versuchen, die ganze Welt zu beherrschen. Also im Zusammenhang mit dem Patriarchat ist das Arche mit der Herrschaft richtig übersetzt. Es gibt aber so Wörter wie die Archäologie oder die Arche Noah oder den Archetyp. Da haben wir auch überall dieses griechische Wort im Wortstamm. Und die haben aber alle nichts mit der Herrschaft zu tun, sondern alle mit dem Anfang, mit dem Neubeginn, mit dem Ursprung. Und da sind wir schon auf einer heißen Spur, weil dieses Arche steht im Griechischen auch für die Gebärmutter. Und wenn man jetzt Matriarchat wörtlich übersetzt mit dieser ursprünglichen, mit dieser älteren Bedeutung, dann haben wir am Anfang, am Ursprung die Mutter. Das ist ja eine biologische Tatsache, die wir tagtäglich erleben. Im Großen, dass Mutter Erde alles gebiert, die als weiblicher betrachtet wird in diesen alten indigenen Kulturen. Dass die Tiermütter das ganze Tierleben schenken und eben die Menschenfrauen das menschliche Leben. Und aus diesem, am Anfang die Mutter, aus diesem mütterlichen Prinzip, was da drinnen steckt, aus dem haben matriarchale Kulturen dann eine ganze Sozialstruktur, eine wirtschaftliche, politische und vor allem auch die spirituelle Ebene aufgebaut. Also dieses mütterliche Prinzip ist die Basis der gesamten Gesellschaft. Und das geht so weit, zum Beispiel die Minangkabau, matriarchale Kultur auf Sumatra, da heißt es, dass derjenige Mann wird der Sprecher des Clans, der ist wie eine gute Mutter. Und da sieht man schon, dass das Ganze ein ganz anderes Bild von Männlichkeit dann transportiert, als wir in unserem patriarchalen System mit dieser oft ja sehr toxischen Männlichkeit, die wir da erleben. Also da steckt eine ganz große Dimension drinnen, auch für unsere Jetztzeit, weil uns diese Kulturen einfach zeigen, wie könnte eine zukunftsfähige, eine friedliche, eine enkeltaugliche, wie man das bezeichnen will, Gesellschaft, wie könnte die aussehen? Also wir müssen es nicht neu erfinden, sondern matriarchale Kulturen leben uns das seit Jahrtausenden vor.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass sich bei uns dieses Patriarchat entwickelt hat?
Also so die Wurzel der Patriarchatsentstehung, so ist der momentane Stand der modernen Matriarchatsforschung, wird mit einer massiven Klimaveränderung in Zentralasien angesiedelt, wo damals, also wir können das eigentlich, glaube ich, gerade ganz gut nachfühlen ja wieder, wenn sich das Klima massiv verändert, löst es einfach ganz viele weitere Folgen aus. Und Zentralasien, was wir jetzt als großes Wüste ja kennen, war ursprünglich fruchtbares Land und da haben viele, viele Menschen der matriarchalen Kultur gesiedelt. Dann ist durch Klimaveränderungen dieses große Gebiet immer mehr zur Steppe und in weiterer Folge zur Wüste geworden und die Menschen haben abwandern müssen. Ein Teil davon in den indischen Raum und ein Teil davon in den Mittelmeerraum herein. Anders war das regional nicht möglich. Und im Zuge dieser Abwanderung sind natürlich diese matriarchalen Clanstrukturen so nicht mehr zum Leben gewesen. Und vor allem war es so, dass dann in dieser Wanderphase vor allem einfach auch dann natürlich viel Hunger da gewesen ist. Und da gibt es eine sehr interessante These von James DeMeo, die Sahara-Sia-These. Der hat im Sahara-Gebiet geforscht und hat dort festgestellt, wenn Kinder massiven Hunger erleiden, sozusagen die Kinder, die den Hunger überleben, dass die einfach starke psychische Veränderungen erleiden. Und er geht davon aus, dass sozusagen das auch in dieser Phase damals passiert ist und dass dann sozusagen eben psychisch veränderte, durch diesen Hunger veränderte Menschen auf diese Kulturen, die im Mittelmeerraum ja bereits sehr stark besiedelt gewesen ist vom Gebiet her, auf diese Kulturen dann getroffen sind und dass die zuerst versucht haben, weil matriarchale Kulturen versuchen immer sehr, die Menschen, die hereinkommen, zu integrieren. Also das ist ein ganz starkes Prinzip. Aber irgendwann war das einfach nicht mehr möglich, auch vom Räumlichen her. Und dass dann sozusagen diese eindringenden Kulturen, diese Menschen, vor allem waren das sehr viele Männer, die eben diese Wanderung dann irgendwie nur überlebt haben mit den Pferden, die es dann auch gehabt haben, dass die dann eben diese bereits ansässigen Menschen zuerst umgebracht haben, weil natürlich man hat halt versucht, dann irgendwie zu Nahrung zu kommen und wo man wohnen kann. Und dann muss irgendwann der Schritt passiert sein in diesem Prozess, und das war eigentlich ein Prozess über Jahrtausende, also das kann man jetzt nicht von heute auf morgen entwickeln. In dieser Phase müssen die dann irgendwann erkannt haben, es ist vernünftiger sozusagen, unter Anführungszeichen, aber aus anderer Sicht, die Menschen, die dort schon sind, am Leben zu lassen, aber die zu unterdrücken. Und das ist das, was dann entstanden ist mit dieser Zweiklassengesellschaft, was wir dann ja mit dem Adel kennen, dass sozusagen der Adel sich drüber gesetzt hat und das Landvolk, die Bauern, die Bäuerinnen haben für die arbeiten müssen. Also sozusagen diese Hierarchiebildung ist dann das, was Patriarchat wirklich ausmacht. Weil Gewalt alleine ist nur kein Patriarchat, das ist einfach eine Gewalt. Aber Patriarchat bedeutet ja, dass es eine Hierarchie gibt, dass sozusagen die Oberen, die Unteren, meistens sind die Unteren ja viel, viel mehr und darum brauchen die Oberen einen Erzwingungsstab, darum brauchen sie die Kriege, darum braucht es Militär. Mit dem haben sie sich sozusagen durchgesetzt mit viel Gewalt und so ist es dann etabliert worden, diese Struktur, was wir jetzt heute erleben. Aber das war sozusagen der Ausgang und das hat sich dann sehr wohl bei uns, also ein bisschen nach Mitteleuropa hereinzogen. Aber zum Beispiel, wie jetzt die Patriarchalisierung Nordamerikas vor sich gegangen ist das, was wir im Geschichtsunterricht gelernt haben. Nur haben es halt wir sehr unter diesem westlichen Blick, dass dann ja wir da ausgeströmt sind als der europäische weiße Mann. Ja, aber das war natürlich die Kolonisation, das war die Missionierung dieser indigenen Kulturen in Nordamerika, wo es jetzt schon langsam wird, dass man einfach diesen Blickwinkel mehr einnimmt, dieser indigenen Menschen. Und das passiert nach wie vor, weil zum Beispiel die Mosu, das ist eine matriarchale Kultur in China, da ist es gerade so, dass die von den Han-Chinesen sehr stark über den Tourismus momentan beeinflusst werden. Man hat ja einen Flughafen hinbaut, es werden dort Millionen von Han-Chinesen als Touristen hingeflogen, weil das eine sehr schöne Gegend ist. Und das verändert natürlich diese Kulturen auch wieder. Oder man versucht es über Landenteignungen, wie in Juchitán, in Mexikos Stadt der Frauen, weil die matriarchalen Kulturen leben mit Subsistenzwirtschaft. Und wenn man denen natürlich dann das Land enteignet und dort dann große Agroindustrie aufzieht im Sinne des Patriarchats, dann sind die Menschen nicht mehr in der Lage, sich selber zu versorgen, dann sind sie nicht mehr autark wirtschaftlich, dann müssen sie in die Fabriken gehen, vor allem die Männer, dann gibt es dort eine Entlassungswelle, dann kommt die Arbeitslosigkeit, dann kommt der Alkohol. Und so macht das Patriarchat sozusagen Schritte in die matriarchalen Kulturen, die es noch gibt, auch weiterhin immer leider noch hinein.
Du hast vorher angesprochen, eben Hierarchie versus dieses Einladen von vielleicht auch fremden Menschen. Wie kann man das, oder wieso ist der Unterschied da so groß zwischen Männern und Frauen? Und warum hat das eine mit den Männern so viel zu tun und das andere mit den Frauen?
Ja, also das Patriarchat erleben wir eben als diese Herrschaft von den Vätern, war, wie sie ja ursprünglich war. Und momentan, wie ich erst schon gesagt habe, ist es so, dass auch viele Männer inzwischen erkennen in diesem patriarchalen System, dass das uns alle nicht mehr gut tut, dass es nur mehr um Ausbeutung geht, dass die Menschen ausgebeutet werden inzwischen, auch die Erde sowieso, und dass immer weniger immer mehr Geld machen mit dem Ganzen. Also das ist dieser Entwicklungsprozess, den ich sehr wichtig finde, dass einfach nicht nur wir Frauen immer mehr am Erkennen sind, dass dieses System uns nicht gut tut, sondern die Männer auf diesem Weg auch große Schritte bereits machen. Also so schon meine Erfahrung, dass da einfach viel Bewegung ist, für alternative Bewegungen. In matriarchalen Kulturen, also was ganz wichtig ist bei dem Ganzen überhaupt zu wissen, Matriarchatsforschung, die moderne Matriarchatsforschung, weil es gibt da traditionelle, da haben sie sozusagen zwar die matriarchalen Kulturen erforscht vor einigen Jahrhunderten, aber sie haben den patriarchatskritischen Blick noch nicht gehabt. Also sie haben mit der patriarchalen Brille auf diese Kulturen geschaut. Und die moderne Matriarchatsforschung beschäftigt sich jetzt mit dem ganzen Aspekt eben, dass die Patriarchatskritik mit einfließt, weil dann kann man auch unsere Kultur besser erkennen. Und deswegen ist eben die Matriarchatsforschung eine Gesellschaftsforschung. Sprich, man schaut, wie leben Frauen und Männer in matriarchalen Kulturen. Hingegen zum Beispiel der Feminismus ist eine Geschlechterforschung, der schaut, wie geht es den Frauen im patriarchalen System. Also das sind schon mal zwei verschiedene Aspekte. Und in matriarchalen Kulturen stehen die Frauen zwar sozusagen im Zentrum, weil sie diejenigen sind, die das Leben schenken, die die neue Generation in die Welt bringen. Aber es gibt keine Hierarchien. Also es ist eine, um einen modernen Begriff zu verwenden, eine gender-egalitäre Gesellschaftsform. Es haben beide Geschlechter sozusagen ihre eigenen Aufgabenbereiche und das ist alles gleich viel wert. Und das ist das Besondere dran, weil in unserem patriarchalen System erleben wir es ja sehr stark, dass gerade so diese patriarchalen Sachen einen großen Wert haben. Für das kriegt man dann viel Geld so, sei es in der IT-Branche oder sonstige Bereiche. Und gerade der Care-Bereich, dieses ganze Sorgende, wo einfach auch viele Frauen tätig sind oder auch wenn Männer dort tätig sind, da gibt es einfach wenig Geld für das, obwohl letztendlich das die Basis unserer Gesellschaft ist. Und deswegen ist es so, dass eben in matriarchalen Kulturen sozusagen nicht die Frauen jetzt so am Herrschen wären, wie das wir vom Patriarchat erleben, sondern dass die Frauen einfach besonders verehrt werden, dass sie eine besondere Stellung haben, aber die Wertigkeit zwischen Frauen und Männern ist gleich.
Wie ich am Anfang schon erzählt habe, ich habe den Film Barbie gesehen und in dem wird mit diesen Systemen ein bisschen gespielt. Hast du den Film gesehen?
Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich möchte mir ihn mal anschauen, ja.
Da geht es eben darum, dass in der Barbie-Welt, nicht die reale, sondern die Barbie-Welt, die Frauen das Sagen haben, unter Anführungszeichen. Das Ganze aber, wie du es beschreibst, eigentlich eben ein Matriarchat ist, also sehr viel wertschätzender. Und es gibt halt eine Präsidentin, es wird der Nobelpreis normalerweise nur an Barbies verliehen und es ist alles pink eingefärbt. Und genau, das ist eben so dieser Grundinhalt und Barbie, ohne jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gesehen haben, spoilern zu wollen, Barbie macht dann kommt in Berührung mit der realen Welt und da läuft es eben ganz anders. Und auch Ken macht diese Erfahrung und Ken ist zuerst in der matriarchalen, in dieser Barbie-Welt nicht sehr happy, wohingegen er im Patriarchat sehr viel Freude findet und auch sehr viel er sich selber sehr viel mehr sieht und erkennt. Und dann am Ende eben auch so dieser, ja, das clasht dann so ein bisschen. Mhm. Also der bringt dann dieses Patriarchat in diese Barbie-Welt und verändert dadurch ganz, ganz viel. Eher zum Negativen. Auch für die, also für fast alle, außer eigentlich die Männer. Und ich habe es irgendwie lustig gefunden, dass da so damit gespielt wird, weil das eigentlich ein Gedankenexperiment war. Und am Ende ja doch irgendwo auch rauskommt, dass das Matriarchat die angenehmere Version war.
Also prinzipiell, also eben, ich habe ihn nicht gesehen, ich kann es jetzt so nicht beurteilen, aber so wie du den Ken jetzt in dem Film beschreibst, ist er eindeutig schon ein etwas patriarchalisierter Mann gewesen, weil matriarchale Männer sind die großen Verteidiger und die Bewahrer und Schützer ihrer matriarchalen Kultur. Also da zum Beispiel hat man bei den Mosu in China mit dieser Kulturrevolution, die damals ja stattgefunden hat, hat man zum Beispiel versucht, diese matriarchalen Sozialstrukturen zu verbieten, also die haben dann sozusagen Kleinfamilie und Ehe und so Sachen leben müssen und kaum war diese Phase wieder vorbei, sind vor allem auch die Männer wieder in diese alten matriarchalen Clanstrukturen zurückgekehrt und da gibt es einen Dokumentationsfilm, den ich bei meinen Lehrgängern und so auch immer zeige und da spricht immer ein Mann, der hat einen Verein gegründet, um diese matriarchale Kultur zu schützen und zu bewahren. Also so gesehen ist es eben nicht so, dass die Männer in den matriarchalen Kulturen sozusagen, also das ist immer eine Frage, die sehr schnell kommt bei meinen Veranstaltungen. Vor allem, die kommt meistens von den Frauen, das ist das Interessante, dass die dann immer sagen, ja, aber wie geht es denn den Männern in matriarchalen Kulturen? Da schwingt dann schon immer so ein bisschen dieses, ja, den armen Männern, gell? Weil das ist genau dieses Bild, was man bei uns hat, dass die Männer in matriarchalen Kulturen jetzt arm wären, weil sie nicht die Herrschaft haben. Aber matriarchale Männer empfinden das eben überhaupt nicht so. Die empfinden das ganz, ganz befreiend für sich selber, dass sie so leben können und eben nicht diesen Druck. Ich meine, in matriarchalen Kulturen ist einfach auch die Struktur ganz, ganz anders. Die Männer sind nicht so eingebunden, wie es bei uns ist, in dieses absolute Leistungsprinzip und dieses Kapitalistische, was uns ja letztendlich alle auslaugt momentan. Und deswegen würde ich jetzt, so wie du den Ken beschrieben hast, würde ich auf alle Fälle sagen, der ist schon, war schon vorher etwas patriarchalisiert und deswegen hat er sich dann natürlich auf seinem Weg ins Patriarchat ziemlich wohlgefühlt offenbar. Aber was natürlich genau das beschreibt, sozusagen diese Umformung, dann eben diesen Einbruch des Patriarchats in diese matriarchalen Kulturen, dass die dann durch das verändert worden sind und nach wie vor, wie ich zuerst eh schon beschrieben habe, verändert werden. Ja.
Es war ja auch im Film, gibt es einen, der ist nicht Ken, der hebt sich auch nicht nur durch seinen Namen schon von den anderen ab, die anderen hast du nämlich alle kennen, sondern auch durch seine Art und Weise, also durch seinen Charakter. Und der ist zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, so wie du ihn diesen matriarchalen Mann beschrieben hast, würde ich den, also als matriarchalen Mann bezeichnen. Na,
du machst mir jetzt neugierig, wie wird man jetzt denn sobald wie möglich doch einmal anschauen.
Er ist natürlich sehr überspitzt und es ist sehr viel auch auf lustig. Mhm. Aber es wird schon sehr viel auch dadurch kommuniziert. Ja. Und gerade im Gespräch auch mit meiner Chefin zum Beispiel, hat sie zum Beispiel gesagt, ja, man schluckt dann schon oft. Also das ist man, irgendwie muss man lachen, aber irgendwie erstirbt dann das Lachen doch sehr schnell, wenn man darüber nachdenkt, was da eigentlich gezeigt wird. Mhm. Und bald werden ja die Oscars verliehen. Und Barbie hat es eben sogar unter die Nominierungen geschafft. Allerdings hat das Ganze für viele einen bitteren Beigeschmack gehabt, denn nominiert wurde nicht etwa eine der Frauen, die ja im Film in der Überzahl mitspielen, auch die Regisseurin ist ja eine Frau, sondern ausgerechnet dieser Ken, der Ryan Gosling, der als frustrierter Mann eben in der Welt der Frauen, die das Sagen haben, nicht so richtig glänzen kann. Und erzählt zwar schon zu den Hauptfiguren im Film, aber es soll ja eigentlich klar werden, dass es nicht um die Männer geht. Mhm. Was sagt denn so eine Nominierung jetzt über unsere Gesellschaft aus?
Ja, ich kann nur sagen, das Patriarchat lässt grüßen. Also das ist wieder so mal ganz klassisch, dass dann genau solche Entwicklungen wieder stattfinden, wo man merkt, ja, also die Strukturen sind einfach dementsprechend rigide und es ist nicht so einfach, sich dann in der wirklichen Praxis daraus zu befreien. Ja.
Glaubst du aber, dass, weil gerade auch jetzt in der Popwelt, also die Grammys wurden auch Anfang des Jahres einmal verliehen und da hat es ja schon viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, wow, viele der Frauen sind jetzt gerade richtig erfolgreich. Die Popszene besteht hauptsächlich aus Frauen jetzt gerade, aus richtig erfolgreichen Frauen. Also Taylor Swift, diverse Rapperinnen zum Beispiel. Und genau, also gibt es da auch einen Trend, der in die andere Richtung geht? Nicht nur jetzt auf Hollywood bezogen, aber vielleicht auf unsere ganze Gesellschaft?
Also ich glaube schon, dass einfach diese, sozusagen, dass die Frauen sich selbst ermächtigen, dass die aussteigen aus diesen patriarchalen Strukturen, dass einfach dahingehend eine Bewegung in Gange ist, die nicht mehr zum Stoppen sein wird. Also das ist einfach, ja klar, außer es kommen jetzt so Entwicklungen wie in Afghanistan oder sowas, wo man dann einfach ganz massiv diese Frauenrechte wieder beschneidet. Aber generell ist es aus meiner Sicht schon so, dass einfach diese, also ich hoffe es zumindest, diese konservativen Strukturen, wenn nicht gerade die Politik, wie jetzt auch wie mit dem Trump, wo man natürlich dann, ja, was wird er machen, ist erst da wieder die Abtreibungsrechte nur mehr einschränken. Also von der politischen Ebene ist es momentan schon schwierig, gerade dieser ganze Rechtsruck, wo dann einfach dieses ganz konservative Frauenbild wieder transportiert und an die Macht geschoben wird. Aber da müssen einfach aus meiner Sicht wirklich alle, von jung bis alt, dahingehend wirklich achtsam sein, weil ja, es ist nichts in Zement geschrieben, es ist nichts festgemauert, dass man sagen kann, die Rechte, die jetzt in den Jahrzehnten vor uns die Frauen erkämpft haben, dass das jetzt wirklich so bleiben wird, das kann man nicht wirklich sagen. Also das ist schon auch was, weil zu mir auch manchmal junge Frauen dann sagen, ja, aber brauchen wir das jetzt überhaupt nur? Sage ich, ja, wir brauchen das ganz, ganz dringend, weil eben das Patriarchat immer noch sich sehr am Aufbäumen ist und einfach da immer wieder versucht, die alte Macht wieder zu etablieren. Und was mir da zum Beispiel schon ein bisschen zu denken gibt, also das habe ich jetzt gerade kürzlich von Frauen aus meinem Matriarchatslehrgang herückgemeldet gekriegt. Ich selber bin ja nicht auf TikTok, ist nicht mehr meine Altersklasse, aber dass dort eben momentan so einen starken Trend gibt, so mit Femininität und mit Weiblichkeitsbildern und dass das total boomt und also diese ja, Divine Femininity, also göttliche, weibliche Kraft. Und wenn man sich das aber dort ein bisschen näher anschaut, also ich habe mir jetzt nur Berichte drüber gelesen, aber dass da einfach sehr traditionelle, konservative Rollenbilder wieder transportiert werden, dass dann vor allem darum geht, dass die jungen Frauen dann da wieder so dieses Gefühl haben, ja, sie müssen sich jetzt einen Mann suchen, als den Ernährer und der so gut verdient, dass daheim bleiben können und so. Also da waren wirklich Sachen, wo ich mir gedacht habe, so oi, 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 gell? Man fragt sich dann natürlich, warum haben die jetzt wieder so einen Zug eigentlich bei den letztendlich Enkelinnen ja schon der Frauen so aus der Generation der zweiten Frauenbewegung. Aus meiner Sicht liegt da diese Ursache darin, dass diese jungen Frauen natürlich sehen, wie sehr sich ihre Mütter, ihre Großmütter in diesem patriarchalen System sozusagen abstrampeln und mit 4- bis 5-fach Belastung zum Teil einfach dementsprechend ausgebrannt sind. Und die jungen Frauen aus meiner Sicht richtigerweise sehen, dass das nicht der Weg sein kann. Aber der Weg ist halt auch nicht dieses Rechte, dieses Zurück an den Herd, dieses Konservative. Und von dem her bin ich so dankbar, dass ich zu diesen matriarchalen Kulturen und diesen Strukturen gekommen bin, weil das bestätigen mir immer wieder die Frauen, wenn ich darüber erzähle, da gibt es jetzt wirklich eine Lösung. Da gibt es plötzlich dieses Bild dieses matriarchalen Clans, der ganz eine andere Sozialstruktur hat, wo man nicht in der Kleinfamilie lebt, wo die Frauen mit den Kindern im Mutterclan eingebettet sind, wo die dort finanziell abgesichert sind, wo nicht diese Abhängigkeit besteht vom, sozusagen vom Vater des Kindes. Ja, wenn es gut geht, ist gut, aber es gibt halt einfach auch so viele Beispiele, wo man merkt, es geht nicht gut. Und wenn dann diese massive Abhängigkeit ist und dann in weiterer Folge natürlich wenig Pension und dann die Altersarmut und was da alles mit drin hängt für Frauen. Und ich glaube, dass das sozusagen dieser Punkt ist, an dem wir gerade stehen, dass viele junge Frauen erkennen, sozusagen Kinder und Karriere und gute Geliebte und tolle Hausfrau und dann vielleicht nur irgendwelche alten Leute pflegen, das geht sich nicht aus, das schafft man nicht. Also es braucht da ganz ein anderes Umfeld und das ist einfach auch wieder dieser Care-Bereich, der ganz eine andere Wertigkeit braucht in unserer Gesellschaft, aber eben auch schon von der Kleinstruktur her, diese Kleinfamilien ohne dieses familiäre Umfeld ist einfach für junge Mütter ganz, ganz schwierig. Spätestens wenn man arbeiten geht, wieder merkt man, wo eigentlich die Grenzen sind. Und für junge Frauen erkennen auch berechtigterweise aus meiner Sicht, dass auch nicht die Lösung ist, dass man die Kinder immer noch früher in die Fremdbetreuung geben muss. Weil das ist das, was sie auch mit indigenen Kulturen gemacht haben. Man hat einer die Kinder weggenommen, hat einer die in die Missionsschule gesteckt und hat versucht, einfach sozusagen die Kinder unter die Obhut des patriarchalen Systems zu kriegen. Und verschleiert passiert das auch bei uns. Dass einfach von dem her, natürlich, als Frau, als junge Frau, habe ich oft keine andere Chance. Man braucht das Geld, man kauft sich ein Haus, man ist vielleicht alleinerziehend, die Strukturen sind so geschaffen, ich kriege sonst keine Pension. Also in der momentanen Situation ist das ganz, ganz schwierig. Was macht man? Und dann muss man froh sein, wenn es eine Kinderbetreuung gibt vor Ort, eine entsprechende. Aber es braucht ja Visionen für die Zukunft und wo geht die Gesellschaft hin und wo kann sie sich hin verwandeln. Und da wird aus meiner Sicht einfach dieses Gemeinschaftliche, diese Clanstrukturen, wie es in matriarchalen Kulturen heißt, so wie man, also so wie die Generation, wie ich meine Kinder gekriegt habe, da war das Buch von der Jean Liedloff, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das war damals so der Renner in allen Stillgruppen und Mutter-Kind-Gruppen, weil da genau diese Welt beschrieben worden ist, dass einfach die Gemeinschaft für dieses Aufwachsen der Kinder zuständig ist und nicht eine völlig überforderte, alleinerziehende Mutter, die nur schauen muss, wie es irgendwie das Geld sichert für die ganze Existenz. Also das, glaube ich, erkennen die jungen Frauen berechtigterweise, aber es fehlen eben nur so diese Visionen, diese Bilder, wie kann es gehen, ohne dass wir wieder in diese konservativen Rollenmodelle zurückgehen, in denen wir uns schon mal befunden haben und die nicht die Lösung sind.
Das ist jetzt natürlich ein Gedankenexperiment, aber was wäre, wenn sich unsere Gesellschaft ganzheitlich mehr in Richtung Matriarchatstruktur bewegt?
Ja, also was ich zuerst schon gesagt habe, es würde in erster Linie wieder eine friedliche Welt werden, weil matriarchale Kulturen leben eben ohne organisierte Kriege, was ja für uns im Patriarchat schon unvorstellbar ist. Und momentan erleben wir es ja gerade so präsent, wie das Patriarchat wieder so richtig massiv in diese ganze Kriegsindustrie einsteigt. Es ist eine Zukunft, wo es ein gutes Leben für alle Menschen als die Basis gibt. Das ist so faszinierend für mich, weil in matriarchalen Kulturen erwirbt man das größte soziale Ansehen, wenn man viel gibt. Bei uns ist es ja so, wer mehr hat und wer das dickste Auto hat und das größte Bankkonto, dann ist man angesehen. Das zählt in matriarchalen Kulturen überhaupt nicht, sondern diejenigen, die am meisten geben, die große Feste für alle ausrichten, wo gut gefeiert wird miteinander, die haben das größte soziale Ansehen. Und wenn das alle Menschen so leben, Frauen und Männer, dann geht es allen gut in diesen Gesellschaften. Und das ist zum Beispiel was. Also bei uns gibt es ja schon viele alternative Bewegungen, die genau alle schon Teilbereiche so einer matriarchalen Struktur wieder versuchen zu leben. Von der Wirtschaft her, jetzt zum Beispiel sowas wie solidarische Landwirtschaften und so Sachen. Oder eben auch Gemeinschaftswohnprojekte vom Sozialen her. Oder auf der politischen Ebene einfach auch andere Modelle, die versucht werden. Und in spiritueller Hinsicht einfach auch andere Wege zu gehen als diese patriarchalen Großreligionen mit diesem rein männlichen Gottesbild. Aber ja, es sind halt nur ganz viele vereinzelte Keimzellen, so würde ich bezeichnen. Und es geht in weiterer Folge, glaube ich, jetzt darum, dass einfach diese ganzen verschiedenen Bewegungen erkennen und realisieren, dass sie alle schon Teil eigentlich einer zukunftsfähigen, wie immer das dann heißen wird, Struktur sind. Da gibt es auch jetzt nächstes Jahr ein Matriarchatsfestival, das Frauen, die mit mir im Studiengang gewesen sind, bei der Heidi Göttner Abendrot organisieren werden, wo es genau darum geht, die wollen eben diese alternativen Bewegungen durch vernetzen, zusammenbringen, dass die einmal alle erkennen, ey, wir leben alle schon Bereiche dessen, wie die Zukunft einer guten Gesellschaft ausschauen könnte.
Du hast ja gerade das Wort Spiritualität auch angesprochen. Mhm. Was hat denn das Matriarchat, deine Forschung, mit Spiritualität zu tun?
Ja, also meine Forschung hat sehr viel mit Spiritualität zu tun, weil ich ganz intensiv mich beschäftige mit der Landschaftsmythologie, mit der matriarchalen Landschaftsmythologie. Das ist sozusagen ein Teilbereich, wo es darum geht, welche Reste unserer matriarchalen Epoche, das war die Jungsteinzeit, also auch wir da haben diese Phase eben gehabt, welche Reste aus dieser Zeit leben in unserem Brauchtum, in unserem Kirchenjahr, in unseren Sagen und Mythen immer nur weiter. Und das ist ganz viel. Wir haben ja sehr viel Brauchtum. Wir haben ja die sogenannte Volkskultur, die ja dann ist eine spült so in die Kirche, sowas wie zum Beispiel der Bäumbuschen oder der Osterhase und die Ostereier. Das ist ja alles nichts Christliches, sondern das sind heidnische, wie man es ja bezeichnen kann, eben vorchristliche Rituale und Bräuche, die halt dann im Zuge der Christianisierung übernommen worden sind und wo man halt irgendwie versucht hat, die ins christliche Weltbild einzupassen, mehr oder weniger. Genau, und da bin ich eben sehr intensiv damit beschäftigt, das zu erforschen, weil da sind unsere spirituell-kulturellen Wurzeln zu finden. Da bewegen wir uns auf unserer Tradition. Es gibt nämlich viele Frauen, die sind auf der Suche in spiritueller Hinsicht. Ich habe das selber auch so erlebt. Dann, ja, wo probiert man mal so die Esoterik? Aber das ist eigentlich auch sehr patriarchal von den Strukturen her. Oder man beschäftigt sich mit anderen indigenen Kulturen aus anderen Kontinenten. Aber das ist nicht unsere Tradition. Die sagen zum Teil ja sogar, jetzt haben sie uns eh schon alles geraubt und jetzt rauben sie uns auch noch unsere heiligen Zeremonien. Und zum Beispiel haben wir da im Alpenraum, wir haben unsere eigene Göttin. Wir haben die Frau Percht als unsere alte Göttin. Und auch die Frau Holle ist im deutschsprachigen Bereich eine ganz wichtige Göttin gewesen und nicht nur die Märchenfigur. Und ja, es klingt schön, Pachamama zu verehren, aber Pachamama ist die Bezeichnung der Göttin in Südamerika. So nennen die Menschen dort eine Göttin. Und ich finde es so wichtig, dass wir unsere heimischen Traditionen wieder pflegen und wieder leben. Und deswegen forsche ich mal ganz intensiv zum Perchtenbrauchtum, wo wir gerade im Salzburger Land noch ganz, ganz viel zum Finden haben. Und ja, in der Hinsicht darf ich ein bisschen Werbung machen für euer regionales Magazin, die Salzachbrücke, die aus dem Hause von der Salzburger Nachrichten kommt und wo ich seit 2021 eine landschaftsmythologische Kolumne schreiben darf, wo es eben immer verschiedene Sagen und Spuren aus dem Gebiet, das, also wo die Salzachbrücke erscheint und drumherum auch die Stadt Salzburg, wo dann das nachzulesen ist, was da alles noch vorhanden ist. Sind auch auf meiner Homepage zum Nachlesen verlinkt.
Ja, das klingt ja super interessant und super viel. Und das ist ja auch nicht, sind nicht die einzigen Punkte, die du machst. Wie sieht denn deine Arbeit generell aus?
Ja, also da gibt es sozusagen zwei große Bereiche. Das eine ist eben die Wildmondfrau, wo es um die Matriarchatsthematik geht, wo ich Lehrgänge anbiete für Frauen, bei mir vor Ort in Nussdorf am Hauensberg. Aber jetzt online, also der beginnt jetzt heuer neulich, der erste Online-Lehrgang, weil einfach auch Teilnehmerinnen von weiter weg da teilnehmen wollen. Dann gibt es zur Landschaftsmythologie, gibt es zum einen so ganz konkrete Wanderungen vor Ort, wo man zum Beispiel magisches Salzburg einfach einmal die alten Plätze sich wieder anschauen kann, wo man am Hauensberg mit mir unterwegs sein kann oder Laufen Oberndorf. Der magische Untersberg wird nächstes Jahr hoffentlich auch ins Programm kommen. Also da ist sozusagen so dieser Zugang über diese Wanderungen, kann man aber auch vertiefen mit einem Lehrgang. Also es gibt einen landschaftsmythologischen Lehrgang bei mir, der findet heuer auch wieder statt. Dann feiere die Rituale im Jahreslauf, die gibt es auch vor Ort und online, einfach diesen Jahreszyklus, dieses sich wieder einbinden in diese Feste bewusst zu erleben im Frauenkreis. Ja, es gibt bei mir aber auch Möglichkeit, sich übers Räuchern zu informieren, sei es in Räucherveranstaltungen. Und ich mache also systemisch rituelle Hausräucherungen, einfach so die alten Schichten aus Häusern, aus Wohnungen abzulösen und die in Luft aufzulösen, wie es so schön heißt. Und mein zweites Standbein ist, dass ich noch eine Praxis für Benaudierer Hörtraining habe. Also sprich, ich bin Hörtrainerin und arbeite da mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen zu der Thematik von, also bei den Kindern ist es viel mit Lernschwierigkeiten, Konzentrationsprobleme, Aufmerksamkeit, weil das sehr oft mit der Hörverarbeitung im Gehirn zu tun hat. Und bei Erwachsenen natürlich dann auch die Thematiken beginnende Schwerhörigkeit, Tinnitus ist ein Einsatzgebiet, aber auch sowas wie der Kaffeehauseffekt oder ich sage jetzt ganz gerne auch der Großraumbüroeffekt, dass man einfach merkt, man tut sich schwer, wenn da so viele Nebengeräusche hat, dass man wirklich die Sprache gut versteht. Weil wir hören letztendlich und verstehen mit dem Gehirn und nicht mit dem Ohr. Und das Gehirn kann man trainieren und da setzt eben diese Thematik dieses Hörtrainings an.
Ja, wir sind am Ende dieser Folge angelangt und weil ja Frauentag ist, würde mich noch interessieren, was bedeutet es für dich, eine Frau zu sein?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wo ganz, ganz viel drinnen steckt. Also ich habe, wie die gelesen haben, gedacht, ja, spannend, was bedeutet das für mich? Also für mich ist es so wirklich, ich habe selber ja drei Kinder, die inzwischen erwachsen sind und habe jetzt auch ein kleines Enkelkind. Und für mich ist Frausein einfach schon ganz stark mit diesem mütterlichen Prinzip, mit diesem Muttersein verbunden. Jetzt so auf der persönlichen Ebene, aber von dem gesellschaftlichen her, wie ich es gesagt habe. Aber eben weg von diesem patriarchalen Mutterkultbild, sondern für mich ist wirklich so, irgendwann ist mir klar geworden, so wow, ich bin die Wiedergebärerin des neuen Lebens. Ich heiße ja Renate, Renata, die Wiedergeborene. Also da steckt ja schon eine große Dimension drinnen, die in unserem Weltbild ja nicht so erwünscht ist, in unserem Christlichen. Und dann haben wir so gedacht, so, wow, ich bin die Schöpferin des neuen Lebens. Ich bringe neues Leben in die Welt. Also das ist so, vor allem das ist das Wichtigste überhaupt, dass Kinder wieder gibt, dass das Leben weitergeht, weil der ganze Konsumwahnsinn, in dem wir uns gerade befinden, ja, wenn es keine Kinder mehr gibt, wenn keine nächste Generation kommt, dann wird sie da sehr viel, sehr schnell erübrigen. Und in, so meine Mama zum Beispiel, die ist einfach nicht arbeiten gegangen, wie es ja so schön heißt, sprich, sie war und ist nur Hausfrau und Mutter. Vor allem in erster Linie wird ja immer die Hausfrau genannt. Und das ist für mich so ein Punkt, wo man denkt, ja, also es ist so, so wichtig und trotzdem diese Frauengenerationen vor uns, die dem Ganzen irgendwie nur selber keine Wertigkeit geben haben können, weil die Gesellschaft einer das einfach auch so, so ausgetrieben hat. Und da geht es mir einfach auch darum, dass ich selber dem Ganzen eine ganz andere Wertigkeit gegeben habe, dann in meinem Weg als Frau sein. Und dass ich einfach auch versucht, das den Frauen bewusst zu machen, dass Frau sein und Mutter sein sehr wohl ganz eine wichtige Dimension hat. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt als Frau zwangsweise Kinder kriegen muss, weil in matriarchalen Kulturen sind alle Frauen einer Generation gemeinsam die Mütter dieser Kinder. Also diese soziale Mutterschaft, dass wir das alle gemeinsam wieder leben. Und dazu nur die soziale Vaterschaft und dann haben die Kinder alle ein gutes Aufwachsen. Und das ist für mich so ein ganz ein großes Bild, einfach das zu transportieren und das weiterzugeben, so aus meinem eigenen Frausein heraus und was ich erlebt habe, da einfach ja, Vorbild zu sein und einfach auch zu zeigen, was sie verändern kann und was möglich ist, dass man einfach herausfinden, ich sage es immer, ja, aus diesem Schlamassel, harmlos bezeichnet, in dem wir uns gerade befinden, dass wir einfach neue Visionen kriegen und erkennen, dass dieses Frausein aus meiner Sicht einfach auch ganz viel mit Selbstermächtigung und mit weiblicher Würde zu tun hat und dass das ja, mit dem mütterlichen Prinzip ganz, ganz eng verbunden und verflochten ist.
Das nehme ich mir jetzt mit. Renate, ich danke dir für das Gespräch. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich wie immer fürs Dabeisein. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, ob es Fragen sind, Kritik, Anregungen, Anmerkungen zu unseren Folgen, zu unseren Podcasts, zu uns, gerne jederzeit unter podcast@sn.at. Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.